Guten Morgen, liebe Gemeinde, auch meinerseits. Wir sind doch ein glückliches Volk, ein bevorzugtes, begnadetes Volk Gottes, dass wir am Karfreitag an unseren Erlöser Jesus Christus denken dürfen. Ich habe gestern Abend die Nachrichten gehört oder gesehen und da haben sie gemeldet, dass man in Deutschland am Karfreitag jetzt endlich tanzen möchte. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt. Von den Weltmenschen kann man ja nichts anderes erwarten. Deutschland will tanzen, auch am Karfreitag dringend und unbedingt. Aber ihr lieben Geschwister, ist das nicht eine Gnade und eine Freude, dass wir unser Glück und unsere Erfüllung in dem Glauben an unseren Herrn Jesus Christus gefunden haben, der am Kreuz für alle unsere Lasten eingetreten ist und sein Leben hingegeben hat. Ich möchte mit den Menschen in der Welt nicht mehr tauschen. Wir feiern heute Abendmahl. Amen. Und jetzt haben wir ein Wort aus Jesaja, ein einziges Wort, Jesaja 49, Vers 16, ein einziger Satz. Siehe, in meine beiden Hände habe ich dich eingezeichnet. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. In meine beiden Hände habe ich dich eingezeichnet. Ihr wisst, dass es immer wieder auch eine Diskussion darüber gibt, wem denn die Verheißungen im Alten Testament gehören. Viele sind der Auffassung, die gehören nur Israel, die gehören den Juden. Und andere sind der Auffassung, die gehören den Christen. Und was sagen wir denn? Wem gelten die christlichen Worte, die Verheißungen des Alten Testamentes? Nur den Juden oder auch uns Christen? Als erstes, liebe Gemeinde, gehören sie dem Volk Israel. Aber wir müssen dabei aufpassen. Das ist ein Grundsatz, den wir uns dringend auch merken müssen, wenn Paulus von Israel spricht, im Sinne der Heilsverheißungen, dann spricht er nicht von dem ethnischen Israel, sondern dann spricht er von dem Israel der Verheißung, von dem wiedergeborenen Israel, von dem Überrest. Das müssen wir verstehen. Als erstes gehören die Verheißungen des Alten Testamentes dem Volk Israel, aber nicht dem abgefallenen Israel, sondern dem Überrest in Israel, der des Glaubens ist an Jesus Christus, seinen Messias. Jesaja betont ja diese Tatsache des Überrestes ganz, ganz stark. Er hatte einen Sohn, dessen Name war Überrest auf Deutsch. Und Paulus, beschreibt uns das in Römer 11, Vers 8 ja auch ganz deutlich. Da erinnert er an das abgefallene Israel, aber es waren noch 7000 da mit Elia, die ihre Knie nicht gebeugt hatten. Und Paulus sagt, dieser Überrest, dieser glaubende Überrest in Israel, das ist Israel. In Römer 9 sagt der Apostel Paulus, nicht alles, was von Israel abstammt, biologisch, ist Israel. Er formuliert es auch so, nicht die Kinder des Fleisches, sondern die Kinder der Verheißung sind Kinder Israel. Und das müssen wir verstehen. Israel hat zwei Gruppen, wie auch die Heidenvölker. Das sind die, die nicht glauben, die Christus verworfen haben, deren Herz verstockt ist bis zum heutigen Tag. Und wir übertreiben nicht, dass Israel ohne Christus ist weitgehend auch ein gottloses Volk. Aber da ist ein Überrest. In Hebräer 11 wird uns gezeigt, dass es diesen Überrest, diesen glaubenden Überrest schon im Alten Testament gab. Da war der Henoch, da war der Abraham, die Sarah, der Isaak, der Jakob, der Josef. Da waren sie alle, die im Glauben an den kommenden Heiland und Messias gestorben sind. Und diesem Israel gehören die Verheißung, dem glaubenden Israel. Das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir die Propheten des Alten Testamentes lesen. Manche geraten dann auf eine politische Fährte und glauben, das politische Israel würde jetzt wieder groß und mächtig werden und so weiter und so fort. Davon, so versteht der Apostel das nicht. Sondern er sagt, diese Verheißungen sind Verheißungen für das glaubende Israel. Für die Auswahl der Gnade, so bezeichnet er den Überrest. Und das gilt auch für die Zusage, die wir uns heute anschauen, wenn es dort heißt, siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Das gilt für das glaubende Israel. Schlicht ausgedrückt, diese Verheißung gehört allen an Jesus Christus glaubenden Juden. Und diese wird Gott niemals vergessen, niemals verstoßen. Sie sind auf ewig sicher in der Hand ihres Erlösers. Und deshalb hat Paulus auch nie um die Wiederherstellung eines politischen Reiches für Israel gebetet, sondern allein um die Errettung ihrer Seelen. Wörtlich schrieb er, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist auf ein großes Reich gerichtet? Nein. Der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist auf ihr Heil gerichtet. Auch unser Flehen, wenn wir für Israel beten, wir beten, Herr, lass auch den Krieg und den Terror aufhören. Gib den Menschen in Israel Frieden, das beten und wünschen wir. Aber das ist nicht die Hauptstoßrichtung, das ist nicht die wirkliche, die tiefe Last, die auf unseren Herzen liegt. Sondern unser Flehen gleich des Paulus für Israel sollte auf ihr Heil gerichtet sein. Denn gezeichnet in Jesu Hände ist nur das Israel, das errettet ist. Aber dann, liebe Gemeinde, gilt diese wunderbare Zusage natürlich auch der Gemeinde aus den Heiden. Nicht nur diese, sondern alle Heilsverheißungen im Alten Testament gehören dem gläubigen Israel und gehören auch den später gläubig gewordenen Heiden Christen. Die Gemeinde der Heiden wurde ja wie ein wilder Ölzweig in die Wurzel des Ölbaums Israel eingepfropft. Auch hier wird oft ein Denkfehler gemacht, indem man meint, das natürliche Israel sei die Wurzel, in die wir als Heidenchristen eingepfropft worden sind. Nein, wir sind in das Geistliche, in das Wiedergeborene Israel eingepfropft worden. Unsere Wurzel ist der Überrest in Israel. Ich habe, Hauskreise sind, glaube ich, nicht jetzt, ne, für diese Predigt, aber ich habe euch trotzdem die Predigt geschickt, ihr lieben Hauskreisleiter. Da habe ich auch die Bibelstellen alle vom Überrest euch aufgeschrieben, dass ihr das mal nachlesen und nachstudieren können. Unsere Wurzel ist der Überrest in Israel, die Menschen des Alten Testamentes, ich sagte schon, die in Hebräer 11 aufgezählt worden sind. Sie, die Gläubigen, die Glaubenshelden, der Überrest, sie sind unsere Wurzel und nicht das weltliche Israel. Und weil Gott uns durch denselben Glauben in sie hineingepfropft hat, darum gehören auch uns die Verheißungen des Alten Testamentes. Und darum dürfen wir sie mit vollem Recht auch auf uns als Heidengemeinde beziehen. Das habe ich jetzt mal vorweggeschickt, um euren Zweifel möglicherweise zu vertreiben, der da meint, na, das ist ja ein Wort für Israel. Das ist ein Wort für das glaubende und Christus vertrauende Israel und es ist ein Wort für die glaubende Gemeinde. In meine Hände habe ich dich gezeichnet, denn wir sind mit dem messiasgläubigen Juden eins gemacht in Jesus Christus. Sie, wie auch wir, sind durch denselben Glauben Abrahams Kinder. Und deshalb gilt dieser gelesene Satz auch uns und auch dir und mir. Und wir wollen ihn uns einmal anschauen. Als erstes wird uns gesagt, wer denn dich in seine Hände gezeichnet hat. Gott selbst hat es getan. Es heißt, siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Gott sagt, ich habe es getan. Nicht du hast dich in Gottes Hände eingraviert, sondern er selbst ist es gewesen. Es war sein eigener, souveräner Entschluss, das zu tun. Er hat es getan, weil er dich geliebt hat. Er sah dich in deiner Sünde und Schande und man kann es nicht fassen. Er liebte dich, nicht weil du liebenswert warst. Heute wird so viel davon geredet, der Mensch ist so viel wert. Nein, 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 nein. Sondern er hat uns geliebt, obwohl wir es nicht wert waren. Er liebte uns. Er liebt uns nach seinem freien Willen. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Dass dein Name, lieber Gotteskind, in den Händen deines Erlösers geschrieben steht, das ist kein Zufall, auch kein Unfall, das ist auch kein Irrtum, sondern es ist die volle Absicht Gottes, dass du, lieber Christ, in der Hand Jesu sein darfst, dort gezeichnet. Das hat Gott so gewollt. Das hat der lebendige und der allmächtige Gott getan. Und wenn Pilatus schon wegen der Inschrift am Kreuz sagte, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben, dann gilt erst recht bei dem Allerhöchsten, was er geschrieben hat. Das hat er geschrieben. Das bleibt stehen, das ändert niemand mehr, denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Ich spreche hier also heute Morgen zu Menschen, die Gotteskinder sind und denen, die diese wunderbare Verheißung genießen dürfen, dass du, liebes Gotteskind, in die Hände deines Erlösers gezeichnet wurdest und Gott selbst hat es getan. Und während ich zu den Gotteskindern spreche, hoffe ich und bete ich, dass alle anderen, die hier sind und nicht glauben, eifersüchtig werden. Ja, hör gut zu, was den Gotteskindern verheißen ist. Den aus den Heiden und den aus den Juden. Aber wir sind die aus den Heiden, bis auf einige wenige. Der Herr sei gelobt. Manche haben die Vorstellung, dass Gott einen Menschen aufgrund seiner Bekehrung ins Buch des Lebens des Lammes einträgt. Und wenn er abfällt, dann streicht er ihn wieder aus. Und wenn er sich erneut bekehrt, dann schreibt er ihn wieder ein. Und wenn er wieder abfällt, streicht er ihn aus. Und wenn er sich wieder bekehrt, schreibt er ihn wieder ein. Und dann streicht er ihn wieder aus. Und dann schreibt er ihn wieder ein. Und dann streicht er ihn wieder aus. Und dann schreibt er ihn wieder ein. Ein Pastor hat berichtet, dass jemand zu ihm gekommen ist und gesagt hat: Pastor, ich bin schon 12-mal wiedergeboren worden. Ja, warum lacht ihr denn? Das ist die Theologie weithin verbreitet. Nur man bringt es nicht so auf den Punkt. Aber das ist eigentlich, was Menschen glauben, die durch sich selbst erwählt werden, durch sich selbst errettet werden, durch ihren Willen und durch ihr gutes Wollen und durch ihr gutes Dranbleiben, auch drinbleiben. Und wenn sie versagen, kommen sie raus. Dann fliegen sie raus und dann kommen sie wieder rein, fliegen sie raus, kommen sie wieder rein. Und dieser Mensch, der zu ihm kam, der wusste nicht mehr so genau, ob er denn nun auch im Lebensbuch steht oder nicht. Liebe Gemeinde, so wie ein Mensch leiblich nur einmal geboren werden kann, so kann ein Mensch auch nur einmal wiedergeboren werden im Leben. Stimmt das? Das ist der Punkt. Und das ist auch das Bild, das Jesus gebraucht. Und so wirst du nur einmal in Gottes Hände gezeichnet. Und nicht noch ein zweites Mal. Sondern es bleibt, es bleibt. Denn Gott ist kein Mensch, das ihn etwas gereut, sondern was er getan hat, das hat er getan und das bleibt für immer. Und er sagt zu dir: Siehe, in meine Hände habe ich, der lebendige Gott, dich gezeichnet. Wann war denn das, als du gezeichnet wurdest in die Hände deines Herrn? Der Vers sagt: Siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Er sagt nicht: Ich will es tun oder ich werde es tun oder ich bin gerade jetzt dabei, es zu tun. Nein, die Einzeichnung deines Lebens in die Hände Christi ist eine Sache der Vergangenheit. Der Herr sagt: Ich habe es bereits getan. Es ist bereits geschehen. Und wann war das? Ich glaube, eine wesentliche Antwort liegt im Kreuz von Golgatha. Dort sehen wir die Werkzeuge, mit denen dein Name in seine Hände eingraviert und eingeschnitten wurde. Es war kein Tätowierungsgerät, das so leicht summend dir eine Tätowierung in die Hände Jesu gebracht hat. Nein, es waren Bolzen und Hammer, schwere Hammer, Nägel. Nicht nur leichte Stiche, sondern Jesu Hände wurden aufgerissen und sogar durchbohrt. Und dieser Moment, als Jesu Hände und Füße durchbohrt wurden, da war es, da zeichnete er deinen Namen in seine Hände. Jesus hat gesagt: Ich lasse mein Leben für meine Schafe. Es war am Kreuz, als Jesus dich errettete. Wenn du fragst, wann hat Jesus mich errettet, dann antwortet vielleicht jemand: Als ich mich bekehrt habe. Nein, das ist eine ungenaue Antwort. Ganz genau wurdest du nicht errettet, als du dich bekehrt hast, sondern ganz genau wurdest du errettet, als Jesus den Preis für dich bezahlt hat. Als Jesus sein Leben hingeblättert hat, aber nicht wie Scheine, Geldscheine oder Münzen, sondern als er sein Leben und sein Blut gegeben hat, als Lösegeld für dich. Deal kann man nicht sagen. Aber das war ein Vertrag. Jesus hat dich errettet, als er am Kreuz hing. Er gab sein Leben und Blut nicht anonym und für die Menschheit im Allgemeinen, sondern er zahlte am Kreuz das Lösegeld Name für Name, Person für Person. Als Jesus am Kreuz litt und starb, da warst du fest im Herzen Jesu. Hörst du? Da hat der Herr Jesus Christus und der Vater im Himmel an dich gedacht. Für dich ganz persönlich hat Jesus am Kreuz sein Leben gegeben. Er hat nicht am Kreuz nur eine allgemeine Möglichkeit gegeben. Er hat nicht ein System geschaffen, eine Chance gegeben, eine Option der Menschheit gegeben, sich dann durch gutes Benehmen und gute Entscheidungen sich selbst zu erretten. Nein, Jesus, als Jesus am Kreuz starb, hat er nicht eine Option zur Erlösung gegeben für die Menschen, sondern als Jesus am Kreuz starb, da hat er dich wirklich errettet, dich gegriffen und gesagt, du bist mein. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Da war die Gravur. Da war die Durchbohrung. Als Jesus am Kreuz litt, da warst du fest in seinem Herzen. Für dich ganz persönlich quoll sein Blut aus seinen Händen. Und als er auf dem Rücken liegend seine Arme ausbreitete, um ans Kreuz geschlagen zu werden und die Narben oder die Wunden in seine Hände getrieben werden sollten, da breitete Jesus seine Arme auch für dich aus und sagt, komm, mein Herz, dein Leben gehört mir. Schau Jesus an, während du weiter auch hörst, diesen Augenblick, bevor wir dann Abendmahl feiern. Der wahre Augenblick deiner Errettung also war nicht deine Bekehrung, sondern der Augenblick, als Jesus am Kreuz den Preis für dich bezahlte. Da fiel die Entscheidung. In deiner späteren Bekehrung machte Gott lediglich sichtbar, was dir schon lange geschenkt war. Wann hat der Herr dich also in seine Hände gezeichnet? Vor 2000 Jahren am Kreuz. Da war die Gravurstunde. Da wurdest du in die Hände deines Erlösers eingeschnitten. Und immer wieder zeigt er dir im Geist seine Narben und ruft uns heute Morgen allen zu, seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Und als sie die Nägelmale sahen, da wurden die Jünger froh, steht geschrieben. Als sie die Nägelmale sahen, waren seine Jünger froh. Auch Thomas sollte seinen Heiland an den Nägelmalen erkennen, denn der Auferstandene rief ihm zu, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und so möchte ich euch aufrufen, liebe Gemeinde, schau heute am Karfreitag im Glauben und Vertrauen auf die Nägelmale deines Erlösers. Sie sind das Zeichen deines ewigen Heils. In meine Hände habe ich dich gezeichnet, sagt der Herr auch zu dir. Und später schreibt Johannes, was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Nun verstehst du, warum der Text nicht sagt, in meine Hände werde ich dich zeichnen, sondern ich habe dich gezeichnet. Es geschah am Kreuz, als du mit Jesu Blut persönlich losgekauft wurdest. Ja, nun können wir auch noch kurz die Art des Gezeichnetseins behandeln. Unser Predigtext sagt, siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Es handelt sich dabei aber nicht um eine Zeichnung auf der Oberfläche der Haut, wie Kinder manchmal etwas mit dem Kugelschreiber in ihre Hände schreiben und dann zeigen sie dir irgendein Bild oder etwas, was sie gemalt haben, das über kurz oder lang wieder verblasst und verschwindet. Wir werden nicht auf Jesu Hände gemalt, gedruckt oder gestempelt, auch nicht wie heute millionenfach praktiziert, tätowiert. Unsere Zeichnung in Jesu Hände war eine tiefe, blutige Eingravierung. Ja, wie wir schon gesagt haben, eine Durchbohrung, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Im Himmel werden wir die Gravur noch sehen. Wenn wir Jesus schauen von Angesicht zu Angesicht, dann werden wir ihn sehen mit seinen Narben und mit den Narben in seinen Händen. Über diese Gravurstunde auf Golgatha kann man die Worte aus Jesaja schreiben, aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, und er ließ ihn leiden. Also, diese Gravur, die bleibt bis in Ewigkeit. Halleluja. Wir wurden nicht, weitere Details ganz kurz noch, wir wurden nicht auf dem Handrücken eingraviert, ist vielleicht auch interessant zu bemerken, sondern in Jesu innere Handflächen wurden die Bolzen hineingetrieben. Die englische Übersetzung sagt es noch deutlicher als die deutschen Übersetzungen. Im Englischen heißt es, behold, I have graven you upon the palms or the palms of my hands. Die Engländer mögen mir verzeihen bezüglich meiner Aussprache. Aber da ist die Rede, I have graven you, ich habe dich gezeichnet in die Handfläche meiner Hände. The palms. Ich habe mir sagen lassen, dass im Handinneren die entscheidenden Sehnen und Nerven liegen, die für die Bewegungen und Sinneswahrnehmungen der Hand verantwortlich sind. Wir liegen nicht auf Jesu Handrücken, sondern wir befinden uns im Schutzraum seiner Hand. Er umschließt uns und hält uns und bewahrt uns. Und wenn er uns segnet, dann macht er nicht so. Dann segnet er uns nicht mit dem Handrücken, sondern er segnet uns mit der Handfläche, mit der Gravur, mit den Narben seiner Durchbohrungen. Ich finde, ein wunderbarer Gedanke. Es lohnt sich immer genau auch, die Texte der Bibel anzuschauen. Und dann denken wir auch daran, wir sind nicht nur in einer Hand eingraviert, sondern in beide Hände, hat der Text hier gesagt. Der Herr hat, wo war das in Vers 16? In meine beiden Hände habe ich dich eingezeichnet. Nicht in einer Hand hat uns Jesus geborgen, nicht nur in der linken oder in der rechten, sondern in beiden Händen. Und das ist ein Zeichen dafür, dass er seine ganze Kraft, seine ganze Macht und seine Herrlichkeit einsetzt für dich und für mich. Wir sind auf ewig in seinen beiden Händen geborgen. Das Letzte, und das ist das Hauptsächliche, was uns der Text auch vom Kontext her vermitteln will, ist Folgendes. Israel hatte große Sorge, dass Gott es vergessen könnte. Wenn ihr euch Vers 15 anschaut, dann heißt es da, Vers 14, Zion sprach, der Herr hat mich verlassen und der Herr hat meiner vergessen. Israel war also in großer Not und in großer Sorge, dass ihr Gott sie verlassen könnte. Und der Herr antwortet diesem weinenden und klagenden Volk, diesem ängstlichen Volk, und mit diesem Bild von einer Mutter und ihrem Kind in Vers 15, ihr habt vielleicht den Text vor euch, das ist der Vers bevor dem 16. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Selbst wenn sie ihn vergessen sollte, ich will dich nicht vergessen. Und jetzt kommt unser Wort. Denn in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Es soll tatsächlich vorgekommen sein, dass eine Mutter ihr Baby vergisst. Manchmal steht das in der Zeitung. Um das auszuschließen, versichert der Herr den Seinen, dass wir von ihm aber niemals vergessen werden können. Und er kommt von diesem Bild eines Babys und der Mutter, bei der es ja fast unmöglich ist, dass eine Mutter ihr Kind vergisst. Israel, Gemeinde Jesu, Bruder, Schwester, Gott ist wie eine Mutter. Und meint ihr wirklich, dass eine Mutter ihr Kind vergisst? Ah, sagst du, Herr, aber Mütter haben auch schon ihre Kinder vergessen. Komm, sagt der Herr, dann zeige ich dir noch ein anderes Bild. Du bist nicht nur wie ein Baby bei seiner Mutter, sondern du bist wie eine Gravur in meinen Händen. Und nun, mein Kind, kann ich auch meine Gravur vergessen? Was sagt ihr? Nein. Die Hand geht immer mit. Das Kind kannst du liegen lassen und vergessen. Aber das, was für immer eingezeichnet ist, blutig eingezeichnet ist in deiner Hand, das kannst du nicht vergessen. Und das ist, was der Herr uns sagen will. Er wird dich nicht verlassen noch versäumen. Er kann es nicht, denn du bist ein Teil von ihm. Am Kreuz von Golgatha wurdest du mit ihm vereinigt, in seinen Leib hineingeschnitten, in seinen Leib hinein graviert und gezeichnet und durchbohrt. Du gehörst zu ihm unabänderlich. Er will dich nicht vergessen und er kann dich nicht vergessen. Manche Menschen tragen Fotos und Bilder von ihren Liebsten mit sich herum, die sie irgendwo hinlegen und möglicherweise nicht wiederfinden können. Ich erinnere mich an meinen Ehering. Es ist ein wunderschönes Ding. Und da ist auch eine Gravur drin. Ja, ich sage euch nicht. Ihr wisst genau, was da drin steht. Aber ich erinnere mich, ich war mit meiner Frau auf Reisen. Und auf einmal hatte ich den Ring nicht mehr. Da war das selbst, dieser Ring, der wie ein Siegel ja auch auf meiner Hand war, hatte ich verloren. Heute würde ich, vor dem Hintergrund dieses Bibelwortes, würde ich sagen, ach schade, ich hätte das Hochzeitsdatum und den Namen meiner Frau nicht in den Ring gravieren lassen, sondern in meine Hand, dann hätte ich den Ring nie verloren. Ist das wahr? Ja. So ist das. Das ist der Gedanke. Wir verlieren Bilder, Fotos, wir verlieren Ringe und Siegelringe. Aber Gott sagt, ich werde dich nicht verlieren. Ich werde dich nicht verlassen, denn ich habe dich eingezeichnet. Du bist nicht nur ein Ring auf meinem Finger, nicht nur ein Foto in meiner Tasche, sondern du bist für immer eingraviert. Und wo ich bin, da bist auch du. Und wir sind unzertrennlich. Sag doch mal Amen. Freut euch doch mal. Ja, das ist doch richtig. Das ist doch der Gedanke. Wir sind so verbunden mit Jesus. Und das, liebe Gemeinde, geschah am Kreuz. Das hat Jesus am Kreuz getan. Für dich und für mich. Der Heilige Geist erklärt uns in dem Wort heute, dass Gott uns niemals vergessen und verlieren kann, denn wir sind eingraviert in seine beiden Hände, die er niemals vergisst. Und das, ihr Lieben, deshalb sagte Herr Jesus auch, niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Da hast du es wieder. Kann niemand. Denn sie sind eingraviert, eingeschnitten, einvernarbt in die Hände des guten Hirten. Und unsere Reaktion? Was tun wir mit dieser herrlichen Botschaft, dass wir in Jesu Hände gezeichnet sind? Wenn er uns nicht vergisst, wollen wir doch auch ihn nie vergessen. Um uns immer an ihn zu erinnern, hat uns der Heiland das Abendmahl gegeben. Das ist das Zeichen, über das wir uns an ihn immer wieder erinnern dürfen. Er dankte das Brot, brach es und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meiner Erinnerung. Das Abendmahl ist ein Erinnerungsmahl und wir erinnern uns daran, dass uns der Heiland einst am Kreuz von Golgatha für immer in seine beiden Hände gezeichnet hat. Wenn wir jetzt feiern und danken, dann erinnere dich, dass du ein Eigentum Jesu bist. Versiegelt, eingraviert, eingezeichnet mit seinem eigenen und teurem Blut. Gelobt sei der Name des Herrn. Darüber hinaus lasst uns unseren Heiland nie vergessen, liebe Gemeinde. Durch den Heiligen Geist hast auch du Jesus im Herzen und bist versiegelt. Vergiss nie Jesus. Am Sonntag nicht und auch im Alltag nicht. Er will dich nicht verlassen noch versäumen. Erinnere du dich auch stets an deinen Erlöser. Halleluja. Und jetzt habe ich die Hoffnung, dass einige wirklich eifersüchtig geworden sind. Hör mal, wende dich auch zu Jesus. Wende dich zum Kreuz von Golgatha und glaube an den Herrn und Heiland Jesus Christus, dass er sein Blut und Leben auch für dich gegeben hat. Dann gilt auch dir diese Verheißung und sie wird immer bei dir bleiben. In Jesu Namen. Amen.